Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Ein Riesenteil meiner Arbeit ist, dass ich genau über den Prozess der Veränderung spreche, weil anders können wir nicht in diese Veränderung gehen. Und deswegen hasse ich Greenwashing wirklich. Also jede Brand, die da draußen im Schmuckbereich steht und sagt, wir machen nachhaltigen Schmuck, also da bitte nicht kaufen, weil das stimmt nicht. Es geht gar nicht. Man kann kein nachhaltiges. Es ist gar nicht möglich, weil es so komplex ist, dass es viel transparenter wäre zu sagen, wir bemühen uns, so verantwortungsbewusst wie möglich zu produzieren und Schmuck zu verkaufen. Das wäre der viel schönere Weg.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Tragt ihr vielleicht gerade an Fingern, Ohren oder um den Hals ein Stück Edelmetall? Schmuck ist ja für viele ein Ausdruck der Persönlichkeit oder hat auch einfach einen besonderen emotionalen Wert oder dient als Blickfang zu schönen Anlässen. Und vielleicht überlegt ihr ja zum Beispiel auch einer lieben Person dieses Jahr ein Schmuckstück zu Weihnachten zu schenken. Ist ja an sich auch eine nette Idee.
Absolut. Aber wir kennen doch alle das Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das gilt leider eben auch in der Schmuckindustrie. Denn häufig sind die Wege vom Ausgangsmaterial zum fertigen Schmuckstück nicht so besonders schillernd. Im Interview gibt uns eine tolle Gründerin aber ein leuchtendes Beispiel, wie Schmuck deutlich nachhaltiger oder wie sie es sagt, verantwortungsvoller sein kann. So erfahrt ihr, wie ihr in der Welt des Schmucks nicht nur stilvoll, sondern eben auch verantwortungsbewusst glänzen könnt.
Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia. Fangen wir doch mal mit den Materialien an, die bei der Schmuckherstellung zum Einsatz kommen, Edelmetalle. Darunter versteht man im chemischen Sinn, Achtung, ihr erinnert euch wahrscheinlich an das Periodensystem der Elemente, die
Waage.
Früher im Chemieunterricht, ihr wisst schon, hing meistens an jeder Seitenwand im Chemiesaal.
Hat sich trotzdem nicht eingebrannt.
Deshalb drösele ich es nochmal ganz kurz auf. Die bekanntesten und auch ökonomisch ebenso als edel geltenden, also Silber, Gold und Platin, sowie aufgrund der chemischen Eigenschaften gilt es auch für Kupfer und Quecksilber. Allgemein ist die Eigenschaft, dass sie, und jetzt kommt wieder ein chemischer Begriff, kaum korrodieren. Das heißt, dass sie in natürlicher Umgebung unter Umwelteinflüssen, das heißt beispielsweise durch Luft oder durch Wasser, chemisch stabil sind. Das heißt, ihren Ursprungszustand einfach beibehalten. Damit eben nicht oxidieren, also sich nicht mit Sauerstoff verbinden. Man könnte auch sagen, ganz einfach ausgedrückt, Edelmetalle rosten nicht. Diese Eigenschaft macht sie letztlich so hochwertig und deshalb natürlich auch in der Schmuckindustrie ausgesprochen beliebt. Und ihr erinnert euch sicher auch an den Chemieunterricht wieder. Diese im Periodensystem aufgeführten Elemente sind in der Natur in ihrem Reinzustand vorhanden. Also genauso, wie man sie letztlich dann auch verwenden kann.
Genau. Aber wir wissen das, es liegt natürlich trotzdem nicht einfach so am Wegesrand rum. Für die Schmuckherstellung müssen diese Edelmetalle eben aus der Natur gewonnen werden. Und damit kommen wir schon zum ersten Problem, nämlich diesen Ursprung der Rohstoffe und vor allem ihre Förderung. Viele denken jetzt vielleicht an die USA oder Kanada und diesen Goldrausch, Goldwaschen, Goldgräber. Ist ja auch immer so ein bisschen romantisiert irgendwie.
Ja, tatsächlich.
Obwohl das, glaube ich, schon damals nicht so romantisch war, ehrlich gesagt. Und heute definitiv nicht mehr. Und vor allem sprechen wir aber heutzutage eher von Bergbau, bei dem giftige Chemikalien zum Einsatz kommen, um ein geschlossenes Gold aus dem Gestein herauszulösen. Also das ist nicht, wir stehen am Fluss mit einem Sieb und hoffen, dass Gold ist.
Vorbeischwimmt.
Ja, genau. Sondern es wird wirklich, wie gesagt, chemisch dann rausgelöst. Und 90% allen Goldabbaus der Welt finden in kleinen Bergbaustrukturen statt. Klingt jetzt vielleicht erstmal nett und familiär, aber es sind trotzdem enorm viele Menschen, die da arbeiten. Schätzungsweise 20 bis 30 Millionen weltweit arbeiten in diesem kleinhandwerklichen Goldminensektor. Und der Bergbau ist eben für die MinenarbeiterInnen, ihr könnt es euch denken, enorm gefährlich durch mangelnde Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen. Und vielfache Begleiterscheinungen dieses Bergbaus sind auch Vertreibung lokaler Bevölkerung. Natürlich werden auch die Rechte Indigener an vielen Stellen verletzt. Es gibt Zwangsarbeit, Kinderarbeit, das volle Programm. Und vor allem beim Kleinbergbau gehen zudem auch noch oft Sklaverei, Prostitution und Menschenhandel mit diesen eh schon ausbeuterischen Strukturen einher. Also wirklich eine bunte Palette an schrecklichen Sachen.
Und ich möchte fast noch eins draufsetzen. Ich komme jetzt nämlich zu den eingesetzten Chemikalien in diesen ganzen Prozessen. Quecksilber ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff und Achtung, jetzt kommen dicke Anführungszeichen, fast noch das kleinere Übel. Wir wollen es wirklich nicht verharmlosen, denn Quecksilber schädigt zum einen das zentrale Nervensystem und kann dadurch letztlich dann auch Organe schädigen, also lagert sich insbesondere in den Nieren ab. Aber, und auch hier wieder dicke Anführungszeichen, zumindest ist es nicht sofort tödlich. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück in diese Zeit des Goldrauschs so grob, denn seit etwa 1890 wird auch das Cyan-Verfahren angewendet und das soll wirklich den Ertrag maximieren. Ihr könnt es euch schon vorstellen, Cyanid, also hochgiftiger Cyanwasserstoff, landläufig auch so ein bisschen bekannt als Blausäure, schädigt den menschlichen Organismus wirklich in den allerkleinsten Dosierungen und führt eben dadurch zum Tod, dass die Zellatmung gehemmt wird und somit der Organismus praktisch von innen heraus erstickt. Also das ist wirklich eine schockierende Vorstellung und man muss sich natürlich auch überlegen, was solche schwerwiegenden Auswirkungen hat auf den menschlichen Organismus, bleibt natürlich auch für die Natur nicht ohne Folgen. Denn es bleibt so eine giftige Brühe zurück, die in einem hochaufwendigen Verfahren wiederum bearbeitet werden muss, um diese Blausäure unschädlich zu machen. Ihr wisst es natürlich oder könnt es euch vorstellen, Gold wird eben häufig aber auch in Entwicklungsländern gefördert, wo letztlich hohe Goldvorkommen, aber auch eben billige Arbeitskräfte, mangelnder Arbeitsschutz und Umweltschutzstandards zusammenkommen. Und so ist eigentlich im Grunde genommen der toxische Cocktail perfekt. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass diese Chemikalien in die Umwelt gelangen. Vielfach passiert es einfach auch, dass die einfach abgeleitet werden und sich dann verteilen in der Luft, im Gewässer und in die Böden. Auch das, muss man sagen, führt ja letztlich wieder in den menschlichen Körper, da Nahrungsmittel entsprechend kontaminiert sind, die die Bevölkerung vor Ort zu sich nimmt. Konkretes Beispiel: in der Amazonasregion ist die größte Anzahl von Fischen in den Gewässern verseucht. Gleichermaßen ist Fisch dort eben ein Hauptnahrungsmittel der dort lebenden Bevölkerung. Also wie gesagt, alles andere als glänzend.
Und wie Julia schon angesprochen hat, die direkten und indirekten Auswirkungen auf die Natur sind echt enorm. Also massive Eingriffe eben durch diese Chemikalien. Es wurden vielfach Arsen, Quecksilber, Cyanid oder sogar auch radioaktive Substanzen wie Uran nachgewiesen. Dazu kommt natürlich auch erstmal die Erschließung naturbelassener, abgelegener Gebiete und damit dann massive Rodung oder Brachlegung von Flächen inklusive enormer Bautätigkeit. Also man kann sich das vorstellen. Wenn da so eine Goldmine entsteht, dann entstehen auch Zufahrtsstraßen, Wasserkraftwerke, Häfen, Siedlungen und so weiter, was da alles so nötig ist für den Transport und den Abbau. Und diese Primärinfrastruktur führt dann ja kurzfristig erstmal zur Gründung illegaler Siedlungen oft, illegalem Holzeinschlag und auch Wilderei. Und mittelfristig rücken dann eben befestigte Siedlungen nach und somit auch all die Infrastruktur, die Menschen benötigen, so dass dann diese ehemals unberührten Landschaften eben Flächenfraß zum Opfer fallen. Und damit nicht genug leider, auch politisch birgt der Goldabbau nämlich mächtig Zündstoff, genauso wie im Übrigen die Diamantminen.
Da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu. Die Missachtung der Gesetze und Korruption sind eigentlich im Bergbausektor fast schon Tagesgeschäft, wenn man so will. Und viele Länder finanzieren sich letztlich über den Abbau von Gold, die Konflikte, die sie mit anderen Ländern führen, aber eben auch interne Konflikte. Konkretes Beispiel sind da Terrorgruppen wie beispielsweise der Islamische Staat oder auch Warlord-Gruppierungen, die sich beispielsweise durch illegalen Kleingoldbergbau finanzieren. Und man muss sagen, ein weiteres prominentes Beispiel, wenn auch im negativen Sinne, all dieser menschenverachtenden Aktivitäten ist eben auch Diamantenabbau vorzufinden. Diese sogenannten Blutdiamanten haben wir wohl alle wahrscheinlich so in den Nullerjahren im Zusammenhang mit einem Topmodel wahrgenommen und sie haben wirklich traurige Berühmtheit erlangt. Was heißt denn jetzt eigentlich Blutdiamant ganz genau? Also es gibt sowohl die Begrifflichkeit Konfliktdiamant, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, oder Blutdiamant. Und im Grunde genommen merkt man sozusagen durch diese Wortformulierung schon, was vielleicht dahinter steht. Also da haftet irgendwie Blut an. Und zwar ist es konkret nach dem Kimberley-Abkommen so definiert, ein Diamant, mit dessen Erlös gewalttätige Konflikte finanziert werden. Das gilt ehrlicherweise insbesondere für Kriege auf dem afrikanischen Kontinent, wo die meisten tatsächlich auch einen Finanzstrang aus den Blutdiamanten ziehen. Und man muss auch sagen, das Ganze wirkt nach. Also auch nach Beendigung der Konflikte ist es in vielen Ländern so, dass eben weiterhin Menschenrechtsverletzungen bestehen. Und deshalb möchten einige Organisationen durchsetzen, dass alle Diamanten, die unter der Verletzung von Menschenrechten abgebaut werden, als eben diese Blutdiamanten bezeichnet werden. So oder so, ihr seht es, die Gier der Menschen nach Gold und Diamanten, also nach diesen hochwertigen Rohstoffen, fordert wirklich einen hohen Preis.
Und genau diese schockierenden Zustände in den Minen vor Ort hat auch unsere heutige Interviewgästin hautnah miterlebt. Das hört ihr gleich noch im Gespräch. Denn zur Profitmaximierung ist vielen Akteuren wirklich einfach jedes Mittel recht. Wie gesagt, auch der illegale Bergbau boomt da. Und natürlich müssen wir auch immer bedenken, beide Ressourcen, Gold und Diamanten, sind natürlich endlich. Und beide haben auch wirklich ein riesiges Maß an Erdgeschichte in sich. Also ein natürlich gewachsener Edelstein beispielsweise kann mehrere Milliarden Jahre alt sein. Also Wahnsinn, was man da mal eben irgendwo aus der Erde holt quasi. Und natürlich liegt der Fokus hier dann vor allem auf Schmuckstücken, die unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Prinzipien hergestellt werden. Da gibt es schon deutlich bessere Alternativen als so Billigkram, den man vielleicht irgendwo in normalen Läden bekommt. Das schließt eben auf den Einsatz von recycelten Materialien, Fairtrade-Praktiken und vor allem natürlich auch die Minimierung der Umweltauswirkungen ein. Gerade Gold lässt sich nämlich eigentlich auch wunderbar recyceln. Ihr kennt sicher auch diese Zahn- und Altgold-Ankaufstellen. Manchmal mit ein bisschen dubioser Werbung, ja, muss ich gestehen. Das verbinde ich so damit.
Hat auch manchmal so ein bisschen Hinterhofcharakter, ne?
Aber an sich natürlich eine sehr coole Sache, denn die Recyclingquote von Gold aus Industrieanlagen oder auch Schmuck liegt bei 90-100%. Also wirklich enorm hoch. Und sogar auch aus Elektrogeräten, wo ja auch viel Gold verarbeitet wird, lässt sich dieses Gold zurückgewinnen. Über das Urban Mining, wie das so heißt, erfahren wir gleich dann im Interview auch noch ein bisschen mehr. Hier liegt die Quote allerdings nur bei 15%, muss man sagen.
Nichtsdestotrotz, das Goldrückgewinnungsvolumen lag nämlich, und das ist jetzt im ersten Halbjahr 2023 zu betrachten, so hoch wie in den letzten 7 Jahren noch nie, was insbesondere daran liegt, dass verstärkt eben Altgoldverkäufe getätigt wurden. Da sind die großen Märkte tatsächlich in China und in Indien. Und während der Anteil des Recyclings am Gesamtgoldangebot in den letzten Jahren sich ungefähr bei 25% eingependelt hat, ist der eben in diesem Zeitraum um ungefähr 10% nach oben geschossen. Das ist schon wirklich immens. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Anteil könnte schon auch noch ausgebaut werden, sodass einfach künftig diese besagten menschenunwürdigen Bedingungen in den Minen hoffentlich einfach der Vergangenheit angehören und eben nicht mehr nötig sind.
Das wäre natürlich schön. Und eine, die sich dafür besonders einsetzt, die Schmuckbranche und die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort nachhaltig zu verbessern, ist die Unternehmerin Guya Merkle. Die arbeitet mit ihren beiden Schmucklabels Vieri und Lovey Eight sowie der von ihr ins Leben gerufenen Earthbeat Foundation täglich an ihrer Vision. Und Julia hat mal mit ihr gesprochen.
Dann sage ich herzlich willkommen, liebe Guya, an dieser Stelle. Schön, dass du heute im Grünland bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und ich würde eigentlich ganz gerne direkt bei dir anfangen, wenn dir das recht ist. Also was war denn so der Auslöser für dein Engagement und auch der Antrieb so für deine neue Herangehensweise in einer ja doch eher traditionell geprägten Branche oder Industrie?
Das war tatsächlich eine persönliche Erfahrung und ich glaube, dass das auch immer die besten Treiber natürlich sind, wenn man so eine persönliche Erfahrung macht. Und es war bei mir konkret eine Reise nach Peru. Und die Reise habe ich einfach so gemacht, weil ja mein Vater verstorben war und ich irgendwie in nicht so einem guten Mut war und auch das Familienunternehmen, was ja schon im Schmuck war, gegen die Wand gefahren hatte und viele Schuldgefühle hatte. Und deswegen wollte ich einfach ein bisschen reisen und bin da durch Peru gereist. Und in einem sehr schäbigen Hotel traf ich eine Reisegruppe, die irgendwie darüber gesprochen haben, dass sie am nächsten Morgen in Goldminen fahren. Und dadurch, dass ich natürlich trotzdem in der Branche geboren bin, sagen wir das mal so, fand ich das natürlich total spannend und habe mich da so ein bisschen reingemogelt und durfte dann am nächsten Tag mitfahren. Und eben diese Erfahrung in dieser Goldmine, ich hatte mir davor eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, wie Gold oder Rohstoffe generell abgebaut werden. Die waren halt immer da einfach. Und das war so ein Schock für mich, das persönlich zu sehen und zu erleben. Darüber sprechen wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen, was ich da so gesehen und erlebt habe. Aber das hat mich so nachhaltig schockiert, dass mein erster Impuls war, oh Gott, zum Glück habe ich mit der Branche nichts mehr zu tun. Und dann der zweite Impuls aber war, ich möchte das verändern, weil das darf und kann nicht sein. Und ich glaube, das war so dieser life-changing Moment, von dem man manchmal spricht, den ich da erfahren durfte.
Das kommt ja auch manchmal dann so zu einem, dass man von außen eigentlich so einen Impuls bekommt und dann bei sich konkret dahinschaut und sich überlegt, was kann ich denn jetzt konkret daran ändern oder wie kann ich einfach Rahmenbedingungen verbessern?
Ja.
Vielleicht magst du uns mal nochmal mitnehmen, was hast du denn dort konkret erlebt oder fast schon ja erfahren, erspürt in Peru?
Und zwar war das so, dass wir da sehr lange hingefahren sind. Also gerade der Goldbergbau, also der Kleingoldbergbau in Lateinamerika, der findet unter Tage statt. Also wir sind da sehr lange in die Anden hochgefahren. Und schon auf dem Weg dorthin, es war ein sehr steiniger Weg, also wirklich der Abhang war rechts von uns sehr nah am Auto. Und eben auf diesen Straßen, die keine Straßen sind, sind uns auch die ganze Zeit schon quasi Frauen entgegengekommen oder in unsere Richtung mitgelaufen, die schwere Wasserkanister hochgetragen haben, also wirklich über Tage da hochlaufen. Und dann kamen wir irgendwann in dieser Community an, in diesem, wie soll ich das sagen, in diesem Bergdorf. Das sind alles Hütten, da lag Wellblech drauf. Also eigentlich so im ersten Moment ganz hübsch, weil natürlich Peru ein sehr farbenfrohes Land ist. Das heißt, die Wäsche hing da so zwischen den Hütten. Und ne, das hatte so im ersten Moment, dachte man, ach, wie nett. Und je mehr man aber reingefahren ist und je mehr man geguckt hat, hat man natürlich die Armut gesehen, den Dreck. Es gab so einen ganz stechenden Geruch in der Luft, was durchs Quecksilber quasi hervorgerufen wurde, weil um Gold aus dem Gestein, also Gold ist quasi ja ein Erz und das ist im Stein und um das zu lösen, muss man den Stein quasi mahlen zu feinem Sand und dann kommt dort, um eben die Goldpartikel zu binden, also aus diesem Sand herauszufiltern, wenn man so möchte, muss man Quecksilber oder zum Beispiel Cyanid dazu mischen, die binden dann quasi die Goldpartikel und dann entsteht so ein Goldamalgam. Und das ist natürlich, Quecksilber ist einer der giftigsten oder auch Cyanid einer der giftigsten Stoffe, die wir haben. Und dort wird natürlich, ohne da weiter drüber nachzudenken, einfach mit umgegangen. Also die Leute haben jetzt keinen Schutz um sich herum. Die atmen es ein, wenn es am Ende dann verbrannt wird. Es ist wirklich hochgiftig für den Organismus. Das vergiftet einen wirklich nach und nach die Organe und auch die Nervenzellen. Und dann wird das Ganze natürlich auch einfach in die Natur gegeben. Das heißt, dass alles da drumherum natürlich auch vergiftet und deswegen nicht nur die Community an sich betroffen ist, sondern natürlich, ne, das Wasser trägt es natürlich überall hin. Das heißt, Landwirtschaft etc., das ist alles davon betroffen und kontaminiert. Die Menschen arbeiten sehr hart. Das finde ich persönlich ja immer gar nicht so ein... Es gibt harte Arbeit, es gibt auch hier harte Arbeit. Das ist jetzt für mich gar nicht so der Punkt, aber sie werden natürlich null entlohnt. Also sie arbeiten meist illegal oder informell, bekommen am Ende natürlich jetzt auch keinen Lohn oder haben keinen Arbeitsschutz oder wenn sie krank sind, ne? So eine Sachen gibt es dann natürlich nicht, sondern sie arbeiten entweder auf eigene Faust oder für jemanden oder oft auch unter eben postmodernen Sklavereimechanismen, dass sie da unter falschen Vorstellungen hingekommen sind und dann in so eine Abhängigkeit geraten. Und also das ist alles, vor allen Dingen, wenn man natürlich die andere Seite kennt, also Gold als absolutes Luxusgut, ne? Also Schmuck und auch Währung und Sicherheit und das Symbol für Reichtum und Wohlstand, weil man dann natürlich diese Quelle das erste Mal entdeckt und sieht, was am Anfang von so einem Rohstoff steht, und wie wenig die Menschen davon partizipieren und in meisten Fällen gar nicht wissen, wofür es benutzt wird oder noch nie in ihrem Leben ein Schmuckstück gesehen haben oder und dann einfach natürlich auch überhaupt, also von dem Goldpreis nicht mal annähernd irgendwas abbekommen, sondern entweder irgendwie einen Dollar am Tag bekommen oder es gibt auch Modelle, wo sie 6 Tage die Woche umsonst arbeiten und am letzten Tag dürfen sie dann für sich selber schürfen. Also das war alles für mich so, vor allen Dingen mit diesem sehr naiven Blick auf die andere Welt, die ich ja nun hatte, war das für mich ein absoluter Schock. Natürlich, also das, was ich jetzt so in Peru erlebt habe, ich bin danach natürlich tiefer rein und kann dann natürlich noch ganz andere Geschichten erzählen. Es blieb ja dann nicht die einzige Goldmine, die ich besucht habe, aber es war eben der Anfang.
Dann gehen wir doch nochmal.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Einmal einen Schritt zurück und einen halben nach vorne, würde ich sagen. Also du hattest dieses Erlebnis und hast für dich gespürt, es muss sich was ändern, es muss was passieren. Jetzt warst du natürlich einerseits in dieser Lage, dass du sagtest, ich habe der Branche gerade eher den Rücken gekehrt oder zumindest Abstand genommen. Und zum anderen aber an einer Stelle, wo du die Möglichkeit hattest, da den roten Faden wieder aufzunehmen und tatsächlich was in Bewegung zu setzen. Was waren denn da jetzt für dich so die größten Herausforderungen? Vielleicht auch letztlich, sage ich mal, als junge Frau, die ja ein Familienunternehmen übernommen hatte. Und welche konkreten Maßnahmen oder auch Änderungen hast du letztlich ergriffen, um dieses Business dann nachhaltiger auszurichten?
Das ist eine total spannende Frage, weil ich die so einfach gar nicht beantworten kann. Und ich kam da auch neulich, hatte ich eine Diskussion innerhalb der Branche, die meinten, naja, du hast ja auch, also ich erkläre gleich noch mehr dazu, aber als Spoiler, du hast ja auch schon mal gesagt, dass genug Gold abgebaut wurde und recyceltes Gold, das ist, was die Branche verändert. Und das musste ich auch wieder revidieren, weil das ist einfach so eine Journey und so ein Weg. Und ich glaube, es geht bei Veränderungen nie darum, dass man die perfekte Antwort hat oder die Lösung, sondern ich bin einfach quasi reingestartet und habe immer angepasst an das, was ich gelernt habe. Und ich glaube, das macht auch meine Arbeit am Ende so besonders. Und vor allen Dingen bin ich seit 12 Jahren auch schon dabei, genau deswegen, weil ich nie an den Punkt gekommen bin zu sagen, so, das ist es jetzt, ne? Das ist jetzt die eine Wahrheit, sondern ich glaube, es ist ein stetiger Prozess und es ist so ein unfassbar komplexes Feld, wie die meisten Sachen aber, wenn wir über Veränderung sprechen. Und es geht nie darum, abzuwarten, bis der perfekte Moment da ist oder man denkt, die perfekte Lösung gefunden zu haben, sondern ich glaube, wir müssen uns viel mehr auf den Weg machen und immer offen sein und eben mit der Veränderung mitgehen. Und für mich war das am Anfang erstmal ganz, ganz simpel zu sagen, okay, krass, ich komme aus der Industrie, meine Familie hat damit ihr Geld verdient. Und selbst ich wusste nicht, wie Gold abgebaut wird. Also für mich war das am Anfang ein Kommunikationsthema, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie, der erste Schritt ist überhaupt mal darüber zu sprechen, wie Gold abgebaut wird. Und da habe ich mich auch relativ wohl gefühlt, weil ich habe Kommunikation studiert. Kommunikation liegt mir auch sehr. Und deswegen war das für mich klar, okay, ich mache mal klassisch PR, ich fange an, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch in die Unternehmen reingehen und schauen, wie die so dazu stehen. Also ob die das wissen, wissen das Schmuckunternehmen oder nicht? Was könnte man gemeinsam dagegen tun? Also ich bin da sehr naiv rangegangen und habe dann aber da so Schritt für Schritt meinen Weg gemacht und habe dann relativ schnell die Earthbeat Foundation gegründet. Mit dem Ziel aber erstmal überhaupt Aufmerksamkeit zu schaffen und den Menschen, die... Und wir reden hier immerhin, geschätzt, das sind alles Schätzungen, aber über 25 Millionen Menschen weltweit, die im Kleingoldbergbau tätig sind, um den Menschen überhaupt mal ein Gesicht und eine Stimme zu geben, um denen überhaupt mal zu zeigen, die Leute gibt's und die strugglen jeden Tag mit den und den Themen. Und so bin ich irgendwie gestartet und habe dann relativ schnell zu meinem Entsetzen damit bekommen, dass also die Industrie durchaus weiß, wie Gold abgebaut wird, und war dann sehr erschüttert, dass so viele wissen und so wenig dagegen gemacht wird. Das war tatsächlich auch zu den Anfängen, wo sich Fairtrade und Fairmine, die Alliance for Responsible Mining, auch schon angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Da gab es dann auch schon erste Projekte, das fand ich dann total cool und habe dann angefangen, auch Fairtrade Gold mit zu promoten. Es gab dann schon Arbeitsgruppen, in denen ich eben, in die ich reingekommen bin und so. Also insofern habe ich da auch ein ganz gut fundiertes Netzwerk mittlerweile. Aber es kamen immer wieder auf dem Weg Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich glaube, das ist am Ende, wenn man jetzt auch so ein bisschen das übertragen möchte, auf Veränderung per se, man darf nie aufhören zu hinterfragen und zu überlegen, ist das jetzt der Weg? Weil irgendwann dachte ich dann, okay, Fairtrade oder Fairmine bedeutet letztendlich verantwortungsvoller Bergbau. Das heißt, nicht den Bergbau zu stoppen, sondern zu schauen, wie kann man ihn so strukturieren, dass er formell ist, dass die Bergbaugemeinde davon das Bestmögliche hat, dass es sicher wird. Also da geht es jetzt nicht unbedingt darum, die Härte der Arbeit zu verändern, weil Bergbau ist nun mal hart, ne? Aber es fair zu gestalten, dass die Leute einen fairen Lohn bekommen, dass sie gesundheitliche Maßnahmen haben, dass natürlich Kinderarbeit ab einem gewissen Alter verboten ist und solche Geschichten. Und dann habe ich mich aber gefragt, es gibt zu wenig Minen, die so umgestellt sind. Es kostet auch wahnsinnig viel, so eine Mine umzustellen. Ist das wirklich die Zukunft? Ist das die Zukunft für den Goldbergbau für 25 Millionen Menschen? Weil am Ende, wenn das Gold dann teurer wird, das wird ja umgelegt. Also das, was die Minenarbeiter mehr verdienen, muss am Ende der Kunde auch mehr zahlen. Und Gold ist ja eh schon so teuer. Und also eine Frage, dann gab es da auch so ein paar Themen, dass dann auch die Zertifizierung damals plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Also es war alles ein riesen Tohuwabohu und dann war ich davon irgendwann auch nicht mehr so überzeugt und bin irgendwie so weiter meinen Weg gegangen. Und es kam aber relativ schnell raus, dass Veränderung Geld kostet. Und darüber reden immer so wenig Menschen. Ich finde das super wichtig. Also Dinge zu verändern und den, in Anführungsstrichen, ich mag das Wort ja nicht so gerne, aber in Anführungsstrichen, den nachhaltigen Weg einzuschlagen, kostet Geld. Man braucht Geld dafür, Kapital. Und das war niemand bereit, mir zu geben. Und es war relativ klar, dass diese Industrie sich keinen Schritt bewegen möchte und vor allen Dingen auch nicht öffentlich mit dem Thema umgehen will. Und das finde ich so super wichtig. Und das ist ein Riesenteil meiner Arbeit, ist, dass ich genau über den Prozess der Veränderung spreche, weil anders können wir nicht in diese Veränderung gehen. Und deswegen hasse ich Greenwashing wirklich. Also jede Brand, die da draußen im Schmuckbereich steht und sagt, wir machen nachhaltigen Schmuck, also da bitte nicht kaufen, weil das stimmt nicht. Das ist, es geht gar nicht. Man kann kein nachhaltigen. Es ist gar nicht möglich, weil es so komplex ist, dass es viel transparenter wäre zu sagen, wir bemühen uns, so verantwortungsbewusst wie möglich zu produzieren und Schmuck zu verkaufen. Das wäre der viel schönere Weg und ich glaube, der würde viel mehr Bewegung reinbringen. Und auch bei den Großen habe ich dann schnell herausgefunden, dass die wahnsinnig viel Angst hatten eben vor, was die Aktionäre dazu sagen. Das Thema können wir nicht aufmachen, das wird dann zu politisch werden. Also da war so viel Angst und so viel Money-Making-Druck am Ende, dass ich ganz schnell an den Punkt, und dann atme ich mal kurz durch und lass dich wieder eine Frage stellen, ganz schnell an den Punkt gekommen bin zu sagen, okay, das wollte ich zwar nie, ich habe auch keine Ahnung davon, aber ich brauche ein eigenes Schmuckunternehmen, weil ich möchte zeigen, dass es möglich ist. Und dann habe ich mein Schmuckunternehmen gegründet, 2015.
Dann gehen wir doch da vielleicht noch mal rein. Ich habe jetzt, glaube ich, so einige Stichwörter schon aufgenommen, aber ich hangel mich so ein bisschen entlang. Also 2015 bist du zu dem Punkt gekommen zu sagen, okay, ich gründe jetzt. Ich habe diesen Mut und ich möchte Dinge anders machen. Gehen wir doch vielleicht wirklich nochmal zurück auf das Gold an sich. Woher stammen denn die Rohstoffe, die ihr verarbeitet? Und wie setzt ihr euch letztlich ein, euch sozusagen auf diesen Weg zu machen, also die Situation in den Ursprungsländern zu verbessern? Und gibt es da vielleicht auch schon so ein paar Erfolgsgeschichten, die du berichten kannst?
Also, ich mache, glaube ich, so einen Mix. Und ich glaube, dass es genau auch das ist. Und ich bezeichne mich selber immer so ein bisschen als Brückenbauerin. Und ich glaube, wie gesagt, es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Ich habe angefangen mit zertifiziertem Gold, also Fairtrade und Fairmined. Bin dann aber irgendwann auf den Zug aufgesprungen, sagen wir so, weil auch das war mir nicht bewusst, dass Gold immer und immer wieder recycelt werden kann. Also man kann Gold aufgrund seiner Eigenschaften ganz einfach wiederverwenden. Und das tut man einmal, weil es nicht so schwer ist, wegen der Eigenschaften, aber vor allen Dingen, recycelt man Gold, seitdem Gold abgebaut wird und nicht wegen irgendwelchen nachhaltigen Aspekten, sondern weil Gold natürlich wahnsinnig viel wert ist. Also niemand von uns würde irgendwas Goldhaltiges wegschmeißen, nur weil man jetzt die Kette nicht mehr so schön findet oder den, ne? Weil das natürlich einfach viel zu viel Wert hat. Und deswegen wird Gold schon seit jeher wiederverwendet. Und gerade in Deutschland haben wir sehr viele Scheideanstalten und viele Goldschmiede und auch hier verarbeitende Unternehmen verwenden recyceltes Gold. Das fand ich total spannend und habe das dann auch irgendwann gemacht und habe dann aber auch, weil ich wiederum ein gutes Netzwerk habe und mich immer wieder, wie gesagt, nie ausruhe auf irgendwas, den absolut gerechtfertigten Punkt irgendwann verstanden, dass das natürlich total cool ist, in der Kreislaufwirtschaft zu gehen. Und Gold ist ja auch in Handys und in Laptops verbaut und auch diese elektronischen Geräte. Ne? Da entsteht ja auch immer mehr Müll, weil wir immer mehr konsumieren und so. Und daraus kann man natürlich auch wieder Gold nehmen. Das ist alles schön und gut. Ich bin auch immer noch eine Verfechterin davon, dass ich sage, ey, wenn ihr Goldschmuck zu Hause da liegen habt, den ihr nicht mehr benutzt, raus da aus der Schachtel und rein in den Kreislauf. Macht euch daraus was Neues, Schönes oder gibt es in die Anzahlung, kauft euch davon irgendwas. Ne? Also bitte keine Rohstoffe irgendwo horten, die man nicht mehr braucht. Ich glaube, Kreislaufwirtschaft ist absolut ein Thema der Zukunft. Das gilt auch für jeden Rohstoff eigentlich total, weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich muss ganz kurz, damit man es wirklich versteht, was ich meine, den Schwenk machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Aluminiumrecycling sprechen, macht es total Sinn, weil je mehr Aluminium wir aus der Kreislaufwirtschaft quasi wiederverwenden können, desto weniger Aluminium müssen wir abbauen. Ne? Weil je mehr wir quasi aus dem, was schon da ist, zehren können, desto weniger brauchen wir neu. Bei Gold verhält sich das ein bisschen anders, weil Gold ist ja kein Rohstoff, den wir quasi brauchen. Also in der Elektronikindustrie brauchen wir ihn schon, aber Gold ist in erster Linie ja auch eine Währung. Also solange Gold in der Erde liegt, wird Gold abgebaut werden, egal wie viel wir recyceln, weil es ist ja eine Währung und davon möchte die Menschheit natürlich mehr haben. Insofern ist es zwar super cool, wenn wir weiterhin natürlich auch recyceln, was bei Gold aber wie gesagt eh schon immer so war. Es verändert nun nichts am eigentlichen Problem, weil Gold wird trotzdem weiter abgebaut werden. Und das heißt, wenn man quasi als Akteur in der Industrie wirklich, ich sage jetzt wieder das Wort nachhaltig oder verantwortungslos oder seinen Teil zur Veränderung beitragen möchte, ist zu sagen, ich verwende recyceltes Gold, Punkt, überhaupt keinen Beitrag dazu. Weil A wird es schon eh seit jeher gemacht. Also es ist überhaupt nichts Neues. Darüber regen sich auch immer ganz viele Goldschmiede auf, weil die sagen, Leute, wir machen das schon seit Jahren, ohne irgendwie zu sagen, wir sind nachhaltig. Und es verändert vor allen Dingen nichts in den Ursprungsländern. Das heißt, ich verwende nach wie vor, verwenden wir recyceltes Gold und auch Gold aus Urban Mining vor allen Dingen, also aus Elektronik-Devices, weil das finde ich sehr spannend für die Zukunft, weil wir damit noch ein anderes Thema angehen können, womit wir einfach auch Probleme bekommen werden mit dem ganzen Elektroschrottmüll. Aber, und das ist das, worauf ich ganz doll großen Wert lege, wir schaffen trotzdem Impact in den Ursprungsländern als Unternehmen, obwohl wir gar kein Gold quasi aus den Minen beziehen, sage ich, es ist in unserer Verantwortung als Akteur in dieser Industrie unseren Beitrag zu leisten. Und das tun wir, indem wir eine Wirkung erschaffen wollen, dort, wo eben alles anfängt. Und das ist in den Ursprungsländern. Und deswegen arbeiten wir natürlich mit der Earthbeat Foundation zusammen, weil genau da weiß ich ja, dass alles sehr transparent und gut abläuft. Weil sich die Stiftung irgendwann dann immer noch, also wir machen immer noch Kommunikation, es ist ja der World Gold Day, der jetzt auch wieder am 15.11. ist, den haben wir auch ins Leben gerufen, jetzt zum 5. Mal, weil wir genau mit Kampagnen darüber aufmerksam machen wollen oder Aufmerksamkeit schaffen wollen. Aber die Stiftung hat sich vor allen Dingen auch darauf fokussiert, wirklich zu schauen, was können wir in den Ursprungsländern verändern. Also einmal zu fragen, was ist eigentlich das Thema? Und das ist ein total wichtiger Punkt. Fragen, Fragen, Fragen. Weil manche Communities werden dir sagen, wir finden Goldbergbau eigentlich total gut. Wir machen das, wir sind stolz darauf. Es müssen sich aber die Bedingungen verändern. Da lohnt sich absolut zu sagen, die Minen können in Zertifizierungsprogramme reingehen. Also genau das, was ich vorhin gesagt habe, Fairtrade, Alliance for Responsible Mining, also umgestellt werden. Es gibt aber auch Kleinstminen, wirklich, die holen vielleicht 2-3 Kilo Gold im Jahr raus. Das ist wirtschaftlich überhaupt nicht viel. Und auf die haben wir uns fokussiert. Die sagen, wir wollen gar keinen Goldbau mehr machen, gar keinen Goldabbau mehr machen. Und dort schaffen wir mit der Stiftung und Partnern vor Ort und mit den Communities gemeinsam alternative Einkommensquellen, sodass die Menschen vom Goldmining wegkommen, aber eben, als ja trotzdem deren Einkommensquelle ist, eine andere Einkommensquelle erlernen, sodass sie davon besser, nachhaltiger leben können. Und dann versuchen wir gleichzeitig natürlich auch die Böden wieder zu regenerieren, weil das alles eine Riesenkatastrophe ist. Es ist ein sehr komplexes Thema.
Das geht ja dann auch letztlich Hand in Hand, wie du es gerade schon so angerissen hast. Kannst du noch mal vielleicht ein konkretes Beispiel benennen? Was könnte so eine alternative Einnahmequelle denn sein? Also gibt es da vielleicht auch ein konkretes Projekt, was du rausgreifen magst?
Ja, wir gucken natürlich immer, das ist auch so ein Learning, dass diese Projekte erfinden sich nicht, indem ich hier in meinem privilegierten Deutschland sitze und mir überlege, was die Menschen vor Ort eigentlich brauchen könnten, sondern solche Projekte entstehen, indem man die Menschen, die davon betroffen sind, einfach mal fragt. Und in der einen Community war es relativ schnell klar, weil die schon versucht haben, selber das aufzubauen, aber einfach, wenn man nicht weiß, wie es geht, ist bei uns, ne, dann klappt es halt selten. Und die wollten quasi Honigproduzenten werden und hatten auch schon Bienenstöcke und so gebaut, aber da sind dann meistens Ameisen eingezogen und keine Bienen, deswegen hat es nicht so geklappt. Das heißt, wir haben uns aber auf das Projekt quasi raufgesetzt und gemeinsam mit der Community jemanden gefunden, eine NGO vor Ort, die eben das richtig aufgebaut hat. Das heißt, die sind jetzt wirklich Imker und Imkerinnen geworden und produzieren Honig für den lokalen Markt. Wir gucken aber mal, dass es sehr ganzheitlich ist. Das heißt, die bekommen von der Stiftung auch ein Training geschenkt oder wir investieren quasi in ein Training für die Community, sodass sie wirklich auch Financial und Business Skills lernen. Also wir haben Bankkonten mit denen eröffnet. Genau, die haben richtige Business Trainings bekommen, weil das Ziel natürlich ist, also wir geben immer die Anfangsfinanzierung, die muss auch nicht zurückbezahlt werden, es läuft über eine Spende. Aber es ist relativ klar in der Kommunikation, wir sind weg. Also ihr sollt nicht von uns abhängig sein. Wir können euch jetzt nicht immer weiter finanzieren, sondern ihr müsst schon gucken, dass daraus ein Business entsteht. Und da geben wir alle Starthilfen, die quasi notwendig sind. Und deswegen ist es einmal quasi das Bienenthema, was ich total toll finde, weil wir eben immer ganzheitlich gucken und gerade ja auch im ganzheitlichen Feld, was brauchen wir eigentlich, um gegen die großen Themen unserer Zeit zu kämpfen, zumindest auf Umwelt-Natur-Ebene. Ist es natürlich das Bienenthema und das Thema Ernährung, also Landwirtschaft. Das wird für uns ja auch maßgeblich als ganze Menschheit super wichtig werden, also Böden und Landwirtschaft. Und das ist eben die zweite Einnahmequelle, ist Landwirtschaft. Aber auch hier gucken wir natürlich nicht, dass es herkömmliche Landwirtschaft ist, sondern dass es biodynamisch ist, also dass die Böden wieder aufgeforstet werden. Wir haben auch drei Minen, aktive Minen geschlossen, gemeinsam mit der Community und der Regionalpolitik, um eben dort Land wieder zu schaffen und eben über die biodynamische Landwirtschaft die Böden zu regenerieren und die Böden so fruchtbar zu machen, dass sie jetzt wirklich total super cool farmen können. Das Ganze natürlich auch für den Eigenverzehr, aber auch auf den Märkten verkaufen und damit eben eine sehr stabile Einnahmequelle haben, die vor allen Dingen sicher auch auf allen Ebenen ist. Also sie ihr Leben nicht riskieren.
Ja, weißt du, was ich total schön finde? Da dachte ich gerade, als du drüber berichtet hast, Honig nennt man ja auch flüssiges Gold. Das ist ja eigentlich irgendwie ziemlich spannend, dass das ein Projekt ist, was du gerade so als Best Case oder leuchtendes Beispiel herausgegriffen hast. Das ist ja wirklich eigentlich echt ein schöner Kreis, der sich da fast wieder schließt.
Absolut. Das ist natürlich auch der Markenname, unter dem sie es verkaufen, ist Liquid Gold.
Sehr schön. Dann kommen wir doch aber nochmal zurück, was wir alle, also auch unsere Zuhörerinnen und Hörer jetzt hier in unserer privilegierten westeuropäischen Welt tun können. Ich habe schon mitgenommen, man kann euch unterstützen, auch durch Spenden über die Earthbeat Foundation. Und ich möchte auch nochmal auf den Tag des Goldes, also den World Gold Day am 15.11. zu sprechen kommen. Wie können wir alle denn da jetzt mitmachen und unseren Beitrag leisten?
Ja, und zwar, die Seite ist gerade noch under construction, aber am 15.11. geht sie dann wieder live. Es gibt die World Gold Day Seite, da klären wir natürlich auch auf, aber sie soll vor allen Dingen eine Seite sein, wo man nämlich genau, ich sag immer, jeder von uns kann zu einem kleinen Goldaktivisten oder einer kleinen Goldaktivistin werden, indem man nämlich genau da nachschauen kann, was kann ich eigentlich tun. Also jeder von uns hat bestimmt in Schubladen irgendwelche alten Handys zum Beispiel. Beispiel drin. Also ich allein hatte damals, glaube ich, 7 oder so. Man weiß immer nicht, was man mit denen machen soll. Man will sie irgendwie aber auch nicht weggeben. Mit der Telekom zusammen haben wir eine Handyspendenbox entwickelt. Die kann man sich ganz einfach über das handysammelcenter.com bestellen. Das findet man aber eben alles auch auf der Seite. Und zum Beispiel auch im Freundeskreis, in der Firma, wie auch immer, gucken, wer hat eigentlich alte Handys. Dann kann man die da reinpacken. Die Telekom geht damit natürlich total sicher um, datenwise. Und wir kriegen eine Spende für jedes recycelte Telefon. Also das kann man machen. Damit unterstützt man unsere Arbeit plus aber natürlich.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Ich auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft gibt man Dinge wieder zurück. Das ist eine Geschichte. Dann kann man uns natürlich mit Direktspenden helfen. Zum Tag des Goldes wird es auch Pharma-Kits geben, die man quasi direkt für die Communities kaufen kann, sodass die dort kleine Starthilfen haben für das ganze Farming. Mhm. Dann kann man natürlich darüber sprechen. Das finde ich immer total wichtig. Und man kann, gerade wenn es um Gold geht, wenn man sich Schmuck kaufen möchte, wenn man investieren möchte etc., eben schauen, wo kann ich das machen, ne? Welche Brands sind vielleicht wirklich zertifiziert, also benutzen Fairtrade oder Fairmined Gold. Oder wer schafft Impact? Wir haben zum Beispiel mit der Earthbeat Foundation eine Membership aufgesetzt, wo vor allen Dingen kleinere Unternehmen, weil wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, also ein Schmuckunternehmen darf ja recyceltes Gold benutzen, ist überhaupt nicht schlimm, nur wenn es sagt, dass es nachhaltig ist, sollte es diesen Impact schaffen. Und dafür gibt es diese Earthbeat Membership. Und wenn man bei uns Member ist, dann spendet man einen Betrag seines Umsatzes eben in die Projekte und schafft damit quasi Impact in den Herkunftsländern. Und genau, da kann man sich also anschauen, wer arbeitet mit welchem Gold, wo kann ich einkaufen mit gutem Gewissen, all solche Sachen. Und generell sage ich immer, man darf natürlich auch irgendwo anders einkaufen, aber ich glaube, es hilft einfach, wenn man hinterfragt, ne? Wenn man einfach hingeht und sagt, hey, wo kommt eigentlich euer Gold her? Und wenn die dann sagen, ja, das wird recycelt, kann man sagen, cool, aber tut ihr eigentlich noch mehr dafür, dass sich die Situation in den Herkunftsländern verändert? Weil ich glaube, wir haben als Konsumenten, auch wenn es irgendwie nervt, dass wir das als Konsumenten immer in die Hand nehmen müssen, weil die Politik und die Wirtschaft einfach auf voller Linie versagt, was das betrifft, aber immerhin haben wir die Power, ne, Dinge zu verändern. Und das darf man immer nicht vergessen, auch wenn es immer eine große Verantwortung ist. Aber wir können mit jeder Kaufentscheidung, die wir treffen oder mit jedem Gespräch, was wir führen, so viel bewegen und verändern, dass ich immer, wenn Leute mich fragen, was können wir tun, das Einfachste ist, fragen, hinterfragen und darüber sprechen. Das ist immer das, was kein Geld kostet und was auch sehr effektiv sein kann.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Predigen wir insbesondere in diesem Podcast an unterschiedlichsten Stellen, dass wir alle einfach sehr viel in der Hand haben. Also man darf da ja auch diese Kraft, die man allein mit Hinterfragen, mit vielleicht anderen Entscheidungen als KonsumentInnen in der Hand hat, gar nicht unterschätzen. Und das bringt mich nochmal zu einer Frage. Kannst du festmachen, wie sich so eure Nachfrage entwickelt hat, nachdem du jetzt mehr auf einfach einen verantwortungsbewussteren Umgang mit den Ressourcen setzt? Also gibt's da vielleicht auch persönliche Rückmeldungen so zu euren, ich sag mal, zu eurem Leitbild oder zu euren Grundsätzen?
Total. Also ich muss wirklich sagen, als ich angefangen habe, war das so frustrierend, weil, also mit beidem, ne, sowohl mit der Stiftung als auch mit der Brand. Ich habe am Anfang gar nichts verkauft. Es war unfassbar mühsam. Auch das, darüber könnte man ja wieder einen eigenen Podcast machen, übers Gründen per se und wie schwer das sein kann. Aber ich merke schon, dass die Nachfrage absolut steigt. Wir kriegen auch ganz viel persönliche Rückmeldung von Leuten, die wirklich sagen, oh, es ist so toll, es macht so einen Spaß, bei euch einzukaufen oder Teil dessen zu sein, die wirklich nur deswegen bei uns kaufen. Ich meine, mein Anspruch ist immer auch, dass der Schmuck schön ist, ne? Also wir haben auch Kunden, die einfach nur den Schmuck kaufen, weil sie ihn schön finden, ist ja auch okay. Aber vor allen Dingen sehe ich das auch bei der Arbeit der Stiftung. Also wir haben so einen Zuwachs an Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten möchten, die unsere Arbeit schätzen, die unseren Ansatz schätzen. Ich werde auch wahnsinnig viel gebucht als Speakerin, um genau darüber zu sprechen. Also wenn ich das vergleiche mit vor 12 Jahren, ist das ein himmelweiter Unterschied. Das reicht natürlich noch nicht, ne? Es ist immer noch eine Bubble, aus der wir raus agieren, natürlich. Und das Ziel ist absolut, das globaler hinzubekommen. Aber again, dafür braucht man Kapital und dafür muss man natürlich auch ja wahnsinnig viel Lobbyarbeit und Aufklärungsarbeit machen, um da hinzukommen. Aber ich habe das auch so ein bisschen losgelassen, nochmal, um darauf zurückzukommen. Früher dachte ich immer, ich muss an die ganz Großen. Natürlich müssen die sich auch irgendwann verändern. Aber ich habe meine Energie irgendwann davon weggenommen, die zu überzeugen und bin eher auf eben ne, dieses Grassroot-Thema gekommen, dass viele Kleine auch ganz viel verändern können.
Das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, aber eine letzte Frage, liebe Guja, habe ich noch. Und ich würde dich bitten, mal so ein großes Bild aufzumachen. Also welche Vision oder welchen großen Wunsch, können auch mehrere sein, hast du so für die Zukunft der Schmuckindustrie jetzt im Hinblick auf Verantwortungsbewusstsein, Ethik, Nachhaltigkeit?
Ja, ich mache das Bild mal ganz groß auf. Ich mache es groß auf und dann gehe ich so ein bisschen wieder ins Kleinere, weil es ist klar wichtig. Ich glaube, dass die Vision, die ich für die Schmuckindustrie habe, die kann ich nicht loslösen von der Vision, die ich von unserer Welt oder von unserer Wirtschaft habe. Weil der wirkliche Wandel in der Schmuckindustrie, der wird natürlich auch sehr abgehalten von einfach dem System, dem kapitalistischen System, in dem wir leben. Weil der eigentliche große Wunsch, den ich habe, ist, dass wir die Impact-Maximierung, also dass jedes Unternehmen, was Schmuck produziert, quasi die Impact-Maximierung im Blick hat und nicht die Gewinnmaximierung. Das ist im aktuellen System, glaube ich, einfach nicht möglich. Und deswegen ist meine ganz große Vision natürlich eine Systemveränderung, wo genau diese Themen einfach wichtiger werden und der Index dafür wichtiger ist und es vielleicht auch politisch festgesetzt wird, dass so etwas gar nicht mehr existieren darf, ohne dass wir die Veränderung vorantreiben. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass es jetzt gar nicht von mir sowas kommt wie, dass es keine Goldminen mehr gibt. Da bin ich zu realistisch und die 25 Millionen Menschen, die müssen auch von irgendwas leben. Aber ich wünsche mir, dass Gold zu einem Gut wird, was für jeden, der damit in Berührung kommt, das Bestmöglichste bringen kann. Weil Gold ist für uns in unserer westlich geprägten Gesellschaft so positiv aufgeladen. Wir reden über den goldenen Schnitt, über den Goldjungen, über das Herz aus Gold, darüber, dass Schweigen Gold ist. Also Gold ist so für uns die absolute Perfektion. Und ich finde, das darf es auch sein, aber es muss für jeden das sein. Und das ist so meine Vision, dass wir es schaffen können, eine Goldwirtschaft oder eine Schmuckwirtschaft aufzubauen, wo jeder, der damit in Berührung kommt, also vom Ursprungsland bis hin zum fertigen Produkt, das Bestmögliche davon trägt. Das hat sehr viele unterschiedliche Punkte, genau, die dafür notwendig sind. Aber dass einfach Ausbeute aufhört und dass wir, und dann kommt, glaube ich, der zweite Punkt, dass wir einfach transparenter mit dem Weg umgehen, dass klar ist, dass sich das nicht von heute auf morgen verändert und da sollte auch jeder realistisch genug sein und auch nicht immer den Zeigefinger heben. Das ist nämlich manchmal auch ganz schön anstrengend, dass wenn man sich auf den Weg macht zur Veränderung, viele dann auch immer gucken, aber das macht er und das macht er noch nicht. Und dann denke ich immer so, ja, stimmt, aber es dauert alles auch Zeit. Ne? Es verändert sich nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir einfach mehr Transparenz reinbringen würden, wenn das Greenwashing aufhören würde, wenn wir die Veränderung wirklich fühlen würden und es nicht darum geht, dass wir damit mehr verkaufen, weil das ist dann natürlich total kontraproduktiv. Ich glaube, am Ende würde ich mir wünschen, dass jeder CEO von jeder Schmuckfirma einmal in eine Goldmine geht. Weil ich glaube, wenn ich meine Umfrage machen würde, bewahren die wenigsten einmal in so einer Mine. Und vielleicht hilft es ja, dass sie Dinge verändern möchten. Und für mich habe ich auch einen großen Wunsch und ich glaube, auf den arbeite ich auch tatsächlich hin. Ich habe total Lust oder einer meiner größten Wünsche ist es, einmal auf dem Economic Forum in Davos mit Bill Gates ein öffentliches konstruktives Streitgespräch. Das ist mein großer Traum. Das möchte ich schaffen.
Ja, liebe Guia, vielen Dank für dieses Bild. Und ganz ehrlich, so wie ich dich jetzt erlebe, so umtriebig, so voller Tatendrang, voller Ideen, voller Ansätze, aber eben auch so umsetzungsstark. Ich glaube, das wird passieren. Und wir freuen uns, wenn es soweit ist. Wir werden es verfolgen bis dahin. Ich bedanke mich an dieser Stelle zum einen für das angenehme Gespräch, für dieses Interview, aber natürlich auch insbesondere für deine wertvolle Arbeit und dass du darüber sprichst, dass du uns da jetzt so ein bisschen mitgenommen hast in aller Offenheit, in aller Ehrlichkeit. Ich feiere es total, dass du auch über das Scheitern sprichst, über die Herausforderungen, die man im Leben so hat. Das macht es doch irgendwie aus und authentisch. Deshalb vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank, dass ihr dem Ganzen auch den Rahmen gebt. Danke dir fürs schöne Gespräch.
Danke, alles Gute wünsche ich dir.
Danke.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
Vielen Dank auch nochmal von mir an Guia und natürlich auch an dich, Julia, für das spannende Interview.
Gerne.
Und ihr, unsere lieben HörerInnen, könnt natürlich beim Kauf auch auf Siegel achten. Guia hat schon angedeutet, jetzt so 100%ig nachhaltigen Schmuck gibt es leider nicht. Aber wie gesagt, ihr habt auf jeden Fall deutlich bessere Optionen. Und Fairtrade zum Beispiel kennzeichnet sowohl Gold als auch Diamanten, die unter fairem Umgang mit Menschen und Natur gewonnen wurden. Das ist also schon mal was Gutes. Diamanten übrigens lassen sich mittlerweile auch synthetisch unter Laborbedingungen herstellen. Ganz ohne negative Konsequenzen für Natur und Mensch. Dabei werden dann im Vergleich zu geminten Diamanten pro Karat über 3.800 Liter Wasser und mehr als 1.000 Tonnen Erde eingespart. Und es entsteht auch nur ein Bruchteil der CO2-Emissionen. Also wirklich eine super Sache. Außerdem keine Kinderarbeit, kontrollierte Bedingungen in sicherer Umgebung. Also deutlich besser und ganz ehrlich, wahrscheinlich selbst als Expertin, aber also als Laie sowieso, glaube ich, wird man keinen Unterschied erkennen zwischen einem synthetischen und einem natürlichen Diamanten.
Ja, und letztlich ist Schmuck ja auch dafür gemacht, irgendwie was Besonderes zu sein, ne? Jetzt haben wir aber insbesondere natürlich über Gold und Diamanten gesprochen. Aber es gilt natürlich grundsätzlich, bei den verwendeten Edelmetallen und Edelsteinen auf deren Herkunft zu achten. Und beispielsweise jetzt irgendwie nur noch Silber zu kaufen anstatt Gold, ist auch nicht die Option. Denn ehrlich gesagt, auch beim Silberabbau gelangen giftige Chemikalien, Schwermetalle und so weiter in umliegende Gewässer vielfach, vergiften dann das Trinkwasser, schaden der Biodiversität. Ihr wisst, wir haben es ausführlich besprochen. Und der Staub beim Abbau belastet beispielsweise ja auch die Atemwege und Lungen der BergarbeiterInnen. Immer wieder sterben Menschen auch beispielsweise durch Sprengungen in den Stollen. Also die Arbeitsbedingungen sind einfach vielfach in den Herkunftsländern wirklich miserabel.
Aber zum Glück gibt es eben mittlerweile ein paar Zertifikate, die sich für faire Arbeitsbedingungen und auch Umweltschutz beim Abbau von Edelmetallen einsetzen. Und es gibt durchaus auch alternative Materialien, ne? Also man kann auch mal Richtung Emaille gucken, Porzellan, Glas oder Holz. Es muss ja nicht immer alles Gold- und Silberschmuck sein. Oder es gibt auch regionale Anbieter, zum Beispiel Rheingold. Also wir verlinken euch da mal einen Utopia-Artikel in den Shownotes, der auch ein paar konkrete Labels und Zertifikate vorstellt. Da könnt ihr mal ein bisschen rumstöbern. Und die Frage ist auch am Ende des Tages, ist Schmuck wirklich nur ein Accessoire oder sollte man ihm nicht einfach auch viel mehr Wert beimessen und wirklich auf Qualität setzen? Denn die lohnt sich. Schließlich tragen wir diese Stücke ja auch direkt auf der Haut. Also da will man natürlich irgendwie auch nichts haben, woran ja Chemikalien oder Blut klebt. Selbst wenn es nur im übertragenen Sinne ist, ne? Ist mit einem guten Gewissen trägt sich sowas auf jeden Fall deutlich besser. Also guckt doch lieber, dass ihr ein paar wenige Stücke habt, die aber wirklich hochwertig sind und möglichst fair hergestellt. Oder natürlich, Secondhand ist immer eine Option. Und ich meine, wenn ihr mal guckt in Antiquitätenläden oder so weiter, es gibt unendlich viel Schmuck. Also man muss definitiv auch nicht zu neuen Sachen greifen. Oder natürlich auch Erbstücke, ne? Superschön, wenn ihr vielleicht ein paar schöne Ringe, Ohrringe, eine hübsche Uhr oder was von der Oma erben könnt. oder auch schon mit warmen Händen überreichen lassen könnt, denn die haben ja meistens auch einige Stücke, dann doch umso schöner. Dann verbindet man damit auch noch irgendwie, ne, was Besonderes, Emotionales, eine Bindung zu einer Person. Das ist doch auch ein schöner Faktor.
Absolut. So, wir sind am Ende der Folge angelangt, aber ohne Grünfutter kommt ihr uns natürlich wie immer nicht davon. Das habe ich heute mitgebracht und das ist ein Instagram-Account zuallererst. Der nennt sich Gio Steinmetz. Das ist im Grunde genommen ein Naturfotograf, der sich auf Luftaufnahmen spezialisiert hat und diese auch selbst vom Gleitschirm aus schießt. Das macht es irgendwie total besonders, weil es einfach so eine völlig andere Perspektive bietet.
Geht das mit den Händen? Kann man eine Kamera halten, während man einen Gleitschirm fliegt? Oder hat er so eine GoPro auf dem Kopf?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er auch nicht immer alleine.
Okay, oder so. Ja, das ergibt Sinn, ja.
Aber es ist tatsächlich super spannend, wahnsinnig ästhetisch, muss man sagen. Also wirklich sehr, sehr ansprechend. Er fokussiert sich dabei thematisch eigentlich insbesondere auf das Thema Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung. Also fotografiert zum Beispiel Ernteprozesse oder auch die Aussaat von Saatgut. Und das ist wirklich richtig toll, weil er damit auch die Initiative Feed the Planet unterstützt. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, eben die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten und dokumentieren praktisch aktuell, wie sozusagen der Bestand ist. Also machen jetzt gerade so einen Status quo von oben, wenn man so will. Und da leistet er eben entsprechend seinen Beitrag. Er ist auch bekannt als Fotograf bei National Geographic. Also verlinken wir euch in den Shownotes. Das müsst ihr euch tatsächlich angucken. Das sind wirklich einfach mal andere Blickwinkel auf unsere Welt sozusagen.
Total. Ich scroll tatsächlich gerade nebenbei da durch und das sind echt beeindruckende Bilder.
Ja, wirklich.
Sehr, sehr cool.
Ja.
Ha, schöne Empfehlung. Okay, und dann habe ich noch eine gute Nachricht. Und zwar dieses Mal aus Kroatien. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, einer der sonnigsten Orte Europas.
Oh ja, und deshalb ja auch für viele Urlaubs- und Sehnsuchtsregionen, ne?
Mhm. Falls ihr da schon mal im Urlaub wart, ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass da nicht so viel Solarenergie erzeugt wird. 2022 gerade mal circa 1% der gesamten Energie in Kroatien wurde durch Solarmodule erzeugt. Aber das ändert sich bald hoffentlich, nämlich durch Energiegenossenschaften, die den Solarausbau trotz lahmer Bürokratie und auch Vorurteilen aus der sozialistischen Vergangenheit einfach selbst vorantreiben. Auf der kroatischen Insel Zres hat sich zum Beispiel vor 2 Jahren eine Gruppe zusammengefunden, die 3000 Sonnenstunden pro Jahr künftig nutzen möchte, um ihre Gemeinde bis 2040 klimaneutral zu machen. Und die Idee ist relativ simpel, eine komplett von den BürgerInnen finanzierte Solaranlage mit in diesem Fall einer Leistung von 500 Kilowatt. Und die haben es dann relativ simpel gemacht, haben einfach ein kurzes YouTube-Video gedreht und hochgeladen und damit auf diese Energiegenossenschaft aufmerksam gemacht und haben tatsächlich eine sehr große Resonanz erhalten. Also nach nur 3 Wochen hatten sie 100.000 Euro gesammelt. Deutlich mehr als die eigentlich erhofften 60.000 Euro. Also da haben sich doch erstaunlich viele Menschen vor Ort dann gefunden, die sich da wirklich aktiv beteiligen wollten. Und man muss sagen, rund 63% des kroatischen Stroms ist zwar schon grün, vor allem dank alter Wasserkraftwerke aus der Zeit des früheren Jugoslawiens sowie Windenergie und Biomasse. Aber klar, Solarenergie kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter senken. Und außerdem kann die Wasserkraft wegen der immer häufigeren klimabedingten Dürre den steigenden Bedarf an Energie nicht mehr abdecken. Und mangelhafte Regulierung, Probleme mit der Netzanbindung und auch eben diese langsame Bürokratie haben bisher den Solarausbau sehr erschwert. Aber das neue Interesse wird langsam geschürt, zum Beispiel durch sinkende Preise für PV-Anlagen oder auch Steuererleichterungen und, wie bei uns auch, den Wunsch nach Energiesicherheit wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und finde ich sehr cool. Jetzt sieht man hier einfach mal Demokratisierung der Energieversorgung in Aktion quasi. Denn die Vision ist eben, dass sich Stadtteile zu so Energiegemeinschaften zusammenschließen und so dann eben nicht nur Strom, sondern möglichst auch Wärmeversorgung und Mobilität transformieren. Also finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Bewegung. Und ich hoffe, dass solche Dinge überall in Europa oder weltweit im besten Fall irgendwie sich etablieren, dass die Menschen sowas einfach selbst in die Hand nehmen. Was von oben nicht kommt, wird dann halt durch Graswurzelbewegung quasi genau. Von unten angegangen.
Toll, finde ich ein richtig cooles Beispiel. Also auf alle Fälle eine sehr gute Nachricht an der Stelle, Jana. Und falls ihr nächstes Jahr in den Sommerurlaub nach Kroatien düst, vielleicht seht ihr dann ja schon die ein oder andere Solaranlage auf eurem Weg.
Obwohl Sommer in Kroatien vielleicht ein bisschen heavy ist, ne? Vielleicht eher Frühjahr oder Herbst. Aber genau, falls ja, berichtet uns. Schickt uns auf jeden Fall ein Foto dann von der Solaranlage, die ihr in Kroatien entdeckt.
Spotted in Croatia.
Genau, ansonsten, wie ihr wisst, natürlich freuen wir uns generell immer über Nachrichten, ob bei Instagram oder per E-Mail. Schickt uns da gerne Vorschläge, Kritik, Ideen, was auch immer.
Genau, was euch umtreibt. Und bewertet unseren Podcast, abonniert uns.
Empfehlt uns weiter.
Empfehlt uns weiter, genau, wichtig. Und hört natürlich auch in 14 Tagen wieder rein. Dann sind wir nämlich wieder mit einer neuen Folge für euch da.
Genau. Bis dahin, macht's gut. Und wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.